Wisst ihr, was mich immer so an der Bibel fasziniert? Dass ihr nichts Menschliches fremd ist. Kein Neid, keine Eifersucht, kein Streit unter Geschwistern, keine Eltern, die die Erziehung in den Sand setzen, keine verkrachten Familien, kein Leben in der Fremde, keine Einsamkeit, keine Armut und natürlich auch so schöne Dinge wie Solidarität und Versöhnung nicht. Es gibt eigentlich in der Bibel keine menschliche Irrung und Wirrung, die nicht auch irgendwie in der Bibel vorkommt. Und in diese Menscheleien, die wir alle, glaube ich, so unglaublich gut kennen, mischt sich dann eine leise Stimme von oben, mal ermahnend, mal ermutigend, mal herausfordernd, mal entspannt und vollbringt in den Menschen ein heilsames Werk. Und das gipfelt in dem Satz, von dem die Predigt heute handelt: Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und das ist einerseits total überraschend, denn wer rechnet eigentlich schon mitten in der Krise damit, in einem Streit mit dem Partner, wenn er bei der Arbeit gemobbt wird oder in der Schule gedisst wird, wenn er in Geldnöte gerät oder krank wird, wer rechnet eigentlich gerade dann damit, dass Gott es gut machen könnte? Haben wir nicht alle irgendwie viel zu viele Geschichten erlebt, bei denen das Ende nicht gut war? Und gerade deswegen ist es andererseits, glaube ich, auch so wichtig, dass die Schreiber der Bibel gegen diese Lebenserfahrung immer wieder solche Geschichten setzen, in denen Gott sich genau für solche Situationen zuständig erklärt. Da geht es nicht um irgendwelche tollen, heiligen Momente, sondern es geht um den Alltag. Den Alltag, in dem wir Gott so dringend brauchen. Und es ist, als ob sich ein roter Faden nicht nur durch die Josefsgeschichte, sondern durch die gesamte Bibel zieht, mit diesem Satz: Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und wie klasse wäre es, wenn sich dieser Satz auch durch mein und dein Leben wie ein roter Faden ziehen würde. Die Josefsgeschichte, um die es heute geht, ist eigentlich nur ein Lückenfüller in der Bibel. Sie hat nämlich die Aufgabe zu erklären, wie die Erzväter, von denen wir letzte Woche gehört haben, plötzlich nach Ägypten kamen und dort Sklaven waren. Und weil da so eine kleine Lücke klaffte, haben die Schreiber der Bibel sich eine Novelle ausgedacht, einen kleinen Roman, der vermutlich nur sehr wenig historische Züge trägt. Man hat, wenn man das so liest, an manchen Stellen den Eindruck, die Schreiber haben ganz schön tief in der Märchenkiste gekramt. So fantastisch ist das an manchen Stellen. Die Exegeten vermuten, dass die Geschichte aus der Zeit nach dem Exil stammt. Sie erzählt nämlich, wie das Volk Israel in der Fremde überlebt. Und das ist genau die Erfahrung, die die Israeliten im Exil gemacht hatten. Gott kommt in dieser ganzen Geschichte überhaupt nicht vor, außer in jenem einen Satz. Und trotzdem, wenn man das so liest, hat man irgendwie den Eindruck, Gott ist ständig dabei. Und er macht es in nahezu aussichtslosen Situationen immer wieder gut. Das fängt mit der ersten Szene an. Ihr hört das jetzt alles zum dritten Mal, aber dann sitzt es wirklich auch richtig. Josef ist von seinem Vater nach Strich und Faden verwöhnt und bevorzugt worden. Und zu allem Überfluss kann er es nicht lassen, seine ohnehin angesäuerten Brüdern vor denen auch noch ein paar arrogante Reden zu schwingen. Und man kennt das. Solche Leute, die werden entweder ausgelacht oder sie werden gemieden oder sie werden verdroschen. Die Brüder Josefs entscheiden sich für Letzteres. Erst haben sie vor, ihn zu töten, aber dann entscheiden sich doch ein bisschen milder zu verfahren und verkaufen Josef als Sklaven an vorbeiziehende Händler, die ihn dann nach Ägypten weiterverkaufen. Und in Ägypten kommt er dann in das Haus des hohen Beamten Potiphar, gewinnt dessen Vertrauen und wird seine rechte Hand. Josefs Brüder gedachten es böse zu machen, Gott aber hat es ins Gute gewendet. Aus der Katastrophe wächst eine neue Chance und Josef gelingt alles, so wird's berichtet. Gott ist auf seiner Seite. Aber kaum hat sich die Situation beruhigt, dann zieht schon der nächste Sturm am Horizont auf. Ich zitiere die Übersetzung Hoffnung für alle, da steht: Josef sah sehr gut aus. Ein schöner Mann also. Und Potiphars Frau findet das auch und sie macht sich an ihn heran. aber der will nicht so, wie sie will, also unterstellt sie ihm, er hätte, was natürlich für den Mann doppelt gemein ist. Josef landet im Gefängnis, ohne Prozess und Anwalt, und schlittert also geradewegs in die nächste Katastrophe hinein. Aber wieder ist es soweit, dass er eine neue Chance bekommt. Josef kann Träume lesen, und als der Pharao an kuriosen Träumen leidet, holt man Josef aus dem Kerker. Und er versteht nicht nur, was sie bedeuten, sondern er kann gleich dem Pharao auch noch einen klugen politischen Rat, eine kluge politische Lösung mitpräsentieren. Und der Pharao macht den Josef gleich zu seinem Wirtschaftsminister. Und war Josefs Karriere bis hierhin erstaunlich, verwunderlich, wird sie jetzt geradezu märchenhaft. Josefs Klugheit bringt ganz Ägypten samt Geld und Gut und Menschen in den Besitz des Pharaos. Und noch einmal, die Menschen, in diesem Fall Potiphas Frau, gedachten es böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. In der Erzählung folgt dann auf Josefs märchenhaften Aufstieg die Versöhnung mit seinen Brüdern. Auch bei ihnen herrschte Not und Hunger und sie hofften in Ägypten auf Nahrung. Und Josef erkennt seine Brüder sofort, als sie dann zu ihm kommen, sie ihn aber umgekehrt nicht. Und dann kommt es zu ein paar Verwicklungen, in denen Josef seine Brüder nochmal gründlich hereinlegt und an der Nase herumführt. Und erst als die dann so richtig zermürbt sind und verzweifelt sind, gibt er sich zu erkennen. Und alle weinen ganz schrecklich und sie küssen und umarmen sich. Und es kommt zum Wiedersehen auch mit dem Vater Jakob. Und wieder, die Menschen gedachten es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Habt ihr mitgezählt, wie oft ich in Josefs Leben jetzt diesen Satz zitiert habe? Dreimal habe ich diesen Satz zitiert. Und das ist, finde ich, was ganz Erstaunliches in dieser Josefsgeschichte. Josef sieht seine Geschichte, seine Lebensgeschichte völlig anders als seine Brüder, vielleicht auch als wir sie sehen würden. Über Jahre hinweg war der Mann Sklave, saß im Gefängnis, lebte zerstritten und getrennt von seiner Familie irgendwo in einem fremden Land. Ganze dreimal hat Gott eingegriffen. Man hätte die Geschichte auch völlig anders erzählen können. Man hätte sie auch als eine Verschwörungsgeschichte erzählen können oder als eine Leidensgeschichte oder als eine Dokumentation über die Bosheit dieser Welt. Tatsächlich handelt sie aber in Josefs Augen von Gottes Gegenwart, der immer und immer wieder in seinem Leben alle Dinge zum Guten gewendet hat. Der Psychologe Eric Erickson sagt, dass Menschen kurz vor dem Ende ihres Lebens noch einmal Bilanz ziehen. Sie schauen auf ihr Leben zurück und dann gibt es immer zwei Möglichkeiten, wie man sich entscheiden kann. Die eine Gruppe von Menschen sagt, es war gut, gucken auf ihr Leben zurück und sagen, ich kann Frieden mit dem schließen, was da gewesen ist. Und die anderen haben das Gefühl, sie müssten eigentlich das Leben nochmal leben. Da war so viel Chaos, so viel, was ihnen nicht gelungen ist, so viel, was sie nochmal machen müssten. Die einen sterben also lebenssatt und mit Frieden im Herzen und die anderen klammern sich ans Leben und sind geradezu verzweifelt. Und was die Menschen zu so unterschiedlichen Einstellungen kommen lässt, das lässt sich in keinster Weise irgendwie an Lebensereignissen festmachen, sondern nur an der Art und Weise, wie wir da drauf schauen. Und ich für mich habe mir fest vorgenommen, eines Tages lebenssatt und zufrieden zu sterben, vielleicht ihr auch, ich finde das ein guter Vorsatz. Und daher frage ich mich, wie kann dieser rote Faden, der sich durch Josefs Leben zieht, wie kann dieser rote Faden auch der rote Faden in meinem und in eurem Leben werden? Und die Antwort ist dreifach. Erstens durch eine Ahnung, zweitens durch eine Frage und drittens durch eine Übung. Die Ahnung. Alles, was sich uns in den Weg stellt, was uns das Leben schwer macht, ist noch nicht das Ende. Wenn es noch nicht gut ist, dann kann es noch nicht das Ende sein. Man nennt das Hoffnung. Ich behaupte mal, wenn es einen wirklich übel erwischt hat, dann kann man noch gar nicht mehr von Hoffnung sprechen. Dann ist es allenfalls eine Ahnung. Dann ist es vielleicht nur der Hauch einer Ahnung. Und vielleicht kennt ihr das auch, oft ringen in uns Glaube und Zweifel, Liebe und Hass, Hoffnung und Depression miteinander. Und wenn wir Glaube, Liebe, Hoffnung nur 1% größer werden lassen als den Zweifel, den Hass und die Depression in unserem Herzen, dann werden wir schon offen für Gottes Wirken. Dann trauen wir ihm schon zu, dass er aus jeder Situation etwas Gutes entstehen lassen kann. Die Frage, das ist jetzt das Zweite. Es gibt im Originaltext eine Frage von Josef, da wurde ich hellhörig. Seine Geschwister kommen zu ihm und er sieht sie und dann sagt er, stehe ich eigentlich an Gottes Statt? Die Frage ist eine rhetorische Frage. Josef weiß natürlich, dass er nicht an Gottes Stelle steht. Aber gerade weil er eigentlich ständig mit Gottes Gegenwart rechnet, wird ihm nochmal ganz deutlich, dass Gott Gott ist. Gott ist Gott. Macht ihr euch das eigentlich manchmal klar? Für Josef bedeutet das eine unglaubliche Entlastung. Gott hat die Macht, über seine Geschwister zu richten. Josef ist frei zu verzeihen. Gott hat die Macht, sein Leben zum Guten zu wenden. Josef ist frei zu vertrauen. Gott kann selbst mit den Sünden, mit den Dingen, die in Josefs Leben wirklich richtig schiefgelaufen sind, mit denen kann er noch etwas anfangen. Josef darf darauf hoffen. Gott ist Gott. Und ich glaube, wir müssen Gott in seinem Gottsein wirklich ernst nehmen. Und wenn wir das tun, merken wir plötzlich, wie entlastend unser Menschsein sein kann, wie befreit wir unser Menschsein leben können. Und schließlich eine Übung. Wir haben heute Erntedank. Das feiern wir heute. Am Ende des Erntejahres sagen wir Danke für die eingefahrene Ernte und erinnern uns daran, dass alle guten Gaben aus Gottes Hand kommen. Und die Ernte steht nicht nur für die gut geratenen Kartoffeln und Äpfeln, man kann sie auch als all das Gute sehen, das unserem Leben widerfahren ist. All die Samen, die in uns hineingelegt wurden, aus denen dann Früchte des Lebens gewachsen sind. Dazu zählen jeder schöne Moment, jede Freundlichkeit, jede Zärtlichkeit, jede gute Erinnerung, mit der unsere Seele gefüllt ist, jede heilsame Gotteserfahrung. Wie viel davon braucht es eigentlich, um sagen zu können, Gott hat es gut gemacht? Bei Josef reichen 3, weil er gelernt hat, für das Gute in seinem Leben wirklich dankbar zu sein. Dankbarkeit fällt nicht vom Himmel. Man muss sie sich erarbeiten, man muss sie einüben, man muss sie wirklich zu einer täglichen Disziplin machen. Wer das aber tut, der blickt eines Tages auf sein Leben zurück und sagt, Gott hat es gut gemacht und das lohnt sich doch. Amen.
Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name? Would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am. I am yours. Who am I that the eye that sees my sin would look on me with love? And watch me rise again. Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done.